Moin aus Hamburg. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Ich bin das gar nicht gewöhnt, hier diese Anmoderation zu machen. Erstmal noch das Datum von heute. Es ist Dienstag, der 22. Juli. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und mir gegenüber sitzt mein Kollege
Jan Grüneberg.
Hallo.
Hallo.
Wir hatten schon länger nicht mehr das Vergnügen.
Nee, das ist richtig. Und heute haben wir auch mehr als einen guten Grund dafür, hier eine Podcast-Folge aufzunehmen.
Es ist euer Breaking-News-Podcast heute, auf jeden Fall.
Es ist viel passiert. Also eigentlich sagt man ja immer, es ist ein bisschen Sommerloch und so. Ne? Juli, August passiert nicht so viel.
Außer mal ein Wels, der irgendwo schwimmt und beißt.
Aber heute ist ganz schön viel passiert.
Ja, in der letzten Stunde eigentlich prasselt ja,
also
das nur
seit
so.
Einer Stunde wissen wir es ungefähr, ne?
Ja.
Anna Haug hat ihr Karriereende verkündet.
Ja.
Und zieht einen Schlussstrich nach ihrem DNF beim Ironman Vitoria Gasteiz, wo sie ja auf der Laufstrecke aufgeben musste und ja.
Was war deine erste Reaktion?
Also ja, irgendwie, also ich finde, es hat sich schon irgendwie angekündigt ein bisschen, ja. Aber also irgendwie auch nicht. Irgendwie dachte man schon, dass sie nochmal zurückkommt. Wir haben es ja auch im vergangenen Jahr gesehen, wo sie auch lange krank war und Probleme hatte und dann auf einmal irgendwie die Weltbestzeit rausgehauen hat und für die WM ja auch noch eine Top-Favoritin war auf jeden Fall. Wenn ihr Reifenschaden dann nicht gewesen wäre, den sie nicht beheben konnte. Und ich, also in diesem Jahr habe ich es eigentlich auch so gesehen. Ich war immer so der Annahme, dass okay, jetzt hat sie vielleicht eine schlechte Phase, aber das regelt sich schon irgendwie und sie kommt nochmal zurück und Hawaii liegt ihr sowieso. Ja, aber dem ist nicht so.
Ja, also ich war auf eine Art sehr überrascht oder also der Tatsache überrascht, dass es jetzt so plötzlich dann kam. So richtig überrascht dann auch wieder nicht, aber es war auch irgendwie nicht absehbar. Also ich dachte auch immer, Anna Haug sollte man niemals abschreiben. Und obwohl sie jetzt mit DNFs in die Saison gestartet ist, letztes Jahr lief jetzt auch nicht so super gut und dann hat sie halt die Weltbestzeit rausgehauen. Von daher dachte ich, dass irgend sowas in die Richtung noch kommen wird oder dass sie sich halt irgendwo dann in Kalmar die Quaddi noch holt und dann auf Hawaii in Topform am Start ist.
Ja, verrückt. Also so, wie schnell es doch immer gehen kann. So. Ja. Also wir haben auch, wie gesagt, nicht so wirklich damit gerechnet. Ja, aber jetzt ist es so und sie hat selber gesagt, für sie ist es einfach der richtige Zeitpunkt, aber dass sie auch auf eine Karriere zurückblicken kann und sagen kann, dass sie irgendwie das Maximum rausgeholt hat, dass sie stolz darauf ist, was sie erreicht hat, was sie natürlich auch sein kann. Sie hat an den Olympischen Spielen teilgenommen, sie hat WM-Medaillen gewonnen, sie ist die erste deutsche Ironman-Weltmeisterin gewesen, sie hat noch im vergangenen Jahr, wir haben es gerade gesagt, die Weltbestzeit aufgestellt, die auch immer noch gilt, also sie ist immer noch Weltbestzeitinhaberin und in so einer langen Karriere, 42 ist sie, also so lange sind die meisten gar nicht im Profisport unterwegs und es ist schon echt beachtlich.
Ja, diese Weltbestzeit 8:02:38 nochmal, um es auf der Zunge zergehen zu lassen, die könnte auch noch einen Moment gültig sein und krasse Sachen erreicht auf jeden Fall. Und was ich immer so beeindruckend fand bei Anna Haug, dass sie so zu 1000% und noch mehr, also mehr ging eigentlich gar nicht, für diesen Sport lebt und eben nur das macht und sich mit so wenig drumherum zufrieden gegeben hat und das überhaupt nicht zu brauchen schien, dass man irgendwie noch ein Sozialleben oder noch irgendwas nebendran hat.
Ja, also sie hat sich halt komplett für den Sport aufgeopfert. Ja. So, und das hat man immer, also auch immer, wenn man mit ihr gesprochen hat. Ich habe auch im Mai habe ich noch mit ihr gesprochen und wir haben noch eine große Geschichte gemacht, wie es denn für sie weitergeht. Das hat sich jetzt relativ schnell erledigt, leider. Aber auch da war es natürlich, sie macht das, was ihr möglich ist. Und das ist einfach nur trainieren und zu gucken, ob es weitergeht oder nicht. Und sie denkt auch nicht irgendwie groß an, also wenn es jetzt noch eine Saison gegeben hätte oder zwei, also sie denkt nicht so groß an die nächsten Jahre oder was kommt, sondern einfach nur auf das nächste Rennen fokussieren und bei sich bleiben und halt aufs Training achten und trainieren und das machen, was sie machen kann und mehr ist es halt nicht als optimal zu trainieren und für optimale Regeneration zu sorgen und So war sie immer und also es hat ihr, muss man ihr auch irgendwie recht geben, dass das geklappt hat. 14 Starts über die Langdistanz, 6 Siege.
Ja.
Also fast 50% aller Starts über die Langdistanz gewonnen. Das ist, das können, glaube ich, nicht viele vorweisen.
Und ja auch wirklich extrem wenige DNFs. Also das hat sich jetzt halt in diesem Jahr gehäuft, aber das war nicht so, dass das häufiger irgendwie vorkam. Und sie hat auch im Interview, wo sie das verkündet hat mit der Welt, das können wir bestimmt auch nochmal in den Shownotes verlinken, hat sie gesagt, dass eben DNF, dass das nie eine Option war und wenn es eben eine Option ist oder wenn es so weit kommt, dass dann eben der Zeitpunkt ist, um aufzuhören und dass sie jetzt in Vitoria Gasteiz sich überhaupt nicht vorstellen konnte, wie soll ich jetzt den Marathon laufen.
Ja.
Den Gedanken kennen wahrscheinlich viele von uns.
Ich glaube, das ist dann nochmal ein anderer Aspekt, ein anderes Leistungsniveau, aber ja, also sie hat es zumindest versucht und hat einfach gemerkt, ja, es geht nicht. Sie hatte irgendwie seit der Challenge Salou, das war auch Anfang Mai, hatte sie mit Fußschmerzen zu kämpfen oder einfach mit einer Verletzung am Fuß zu kämpfen, die Laufen einfach eingeschränkt hat und deswegen war auch gar nicht ganz lange klar, ob sie überhaupt starten kann, ob sie ihren Kona-Slot noch validieren kann. Das hat sie ja dann in Vitoria versucht. Ich glaube 8 Kilometer oder so ist sie auch gelaufen und dann ausgestiegen. Also dann ging es auch wirklich leider nicht mehr und viele haben dann halt spekuliert, okay, startet sie jetzt noch beim Ironman Kalmar in Schweden, was so die letzte Chance gewesen wäre, um nochmal den Slot zu validieren, aber wir wissen jetzt, so weit wird es nicht kommen.
Ja, genau. Das hieß dann aus dem Hauk-Lager, dass man eben in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen wollte, ob eben der Start in Kalmar erfolgt oder nicht. Und die Entscheidung ist jetzt gefallen, also auch echt noch relativ frisch. Genau.
Ja.
Und aber sie hat gesagt, dass es eben ein paar Dinge zu viel gewesen sind in der letzten Zeit, mit denen sie da zu kämpfen hatte und aus denen sie sich wieder zurückkämpfen musste.
Ja.
Das können wahrscheinlich auch viele nachvollziehen, wenn man verletzt ist und krank ist und so und irgendwann ist dann auch mal gut und auf dem Leistungsniveau könnte ich mir vorstellen, dass es da, also man bewegt sich ja eh auf so einer Rasierklinge und es ist ein sehr, sehr schmaler Grat und da darf dann nicht allzu viel dazwischen kommen, vor allem echt relativ große Sachen, die es bei ihr gewesen sind.
Ja, genau. Letztes Jahr haben wir es schon angesprochen, war sie eigentlich ein halbes Jahr krank und konnte kaum Rennen machen, bis zur Challenge Rot. Eigentlich, wo sie dann so ein fabelhaftes Rennen hingelegt hat, aber da hatte sie auch mit einer Entzündung der Schilddrüse zu kämpfen.
Ja.
Genau, und in diesem Jahr hatte sie eine Thrombose im Auge.
Wusste ich auch nicht, dass man das haben kann, ehrlich gesagt.
Ja, also, und dann, wie gesagt, die Verletzung mit dem Fuß, also wirklich viel, was sie so verarbeiten musste und sie meinte dann auch, okay, es war irgendwie auch nicht wirklich der Körper, der mich irgendwie gestoppt hat, sondern auch irgendwie mental, die Luft war einfach raus, dass sie sich nicht mehr vorstellen konnte, irgendwie nochmal so tief zu gehen und einfach ja die Willenskraft irgendwie versagt hat.
Ja, voll, weil also wenn du so lange raus bist, ist es, also macht es den Wiedereinstieg ja auf keinen Fall irgendwie leichter. Ja. Und das dann immer wieder zu schaffen, finde ich eh krass, wie das im Profisport geht.
Ja, also kennen wir ja irgendwie auf, also Druck ist so, muss man eben im Profisport immer mit klarkommen. Und es gibt ja auch viele Profisportler einfach, die auch mit Sportpsychotherapeuten arbeiten und so, um irgendwie damit ein bisschen klarzukommen. Ich glaube, die Norweger machen das ganz gut, weil sie immer sehr locker wirken. So. Mhm. Man weiß natürlich nicht, ob das immer auch wirklich so ist hinter den Kulissen, ob die nicht auch mal ein bisschen angespannt sind vor den großen Rennen, aber irgendwie schaffen die das. Und je nachdem auch, was für ein Persönlichkeitstyp man ist, ist es natürlich immer schwieriger, immer mit diesem Druck umzugehen. Und Anna Haug sagt da jetzt aber auch, dass sie es erstmal genießt, keinen Druck mehr zu haben, sondern erstmal ein bisschen chillen kann. Sie ist jetzt mit ihrem Partner auf Lanzarote und kann da ein bisschen den Sportruhestand genießen.
Sie haben sich einen Hund zugelegt. Der wird bestimmt ein bisschen Zeit auch in Anspruch nehmen. Ja, also kann ich zu 100% nachvollziehen, dass das eine Erleichterung ist, aber sicherlich auch komisch erstmal. Ich finde, sie ist in dem Interview, kam es mir so vor, dass sie echt ziemlich hart so mit sich umgeht. Auch das ist wahrscheinlich eine Typsache, aber dass sie so gesagt hat, dass alles außerhalb vom Podium sich halt wie ein Versagen anfühlt und dass immer alle von ihr erwartet haben, dass sie den Marathon jetzt wieder in der Bestzeit laufen muss und so. Ja, das bringt so eine Karriere und diese Leistung wahrscheinlich irgendwie mit sich.
Da kommt mir immer ihr Satz in den Kopf, den sie mal nach der Challenge Rot gesagt hat. Ich weiß gar nicht, ob es 21 oder 22 war. Aber da meinte sie, ja, warum soll ich überhaupt langsamer laufen? Dann dauert es ja nur noch länger.
Ja,
richtig. Es war aber auch immer so, nicht nur der Druck von außen, finde ich, es war auch immer so ihr Mindset. Also es war immer,
ja, voll.
Sie hat auch, als ich mit ihr gesprochen habe und noch nicht klar war, welche Rennen sie macht oder dass es auch... Es ging auch generell darum, dass im Winter so ein bisschen ruhig um sie war und niemand so wirklich wusste, was sie macht. Und weil sie keine Rennen irgendwie verkündet hat oder ihre Pläne offengelegt hat, so wie andere das machen, dass sie irgendwie sagen, okay, ich starte da und da und da. Das sind meine Rennen bis zur WM. Oder von ihr kam einfach gar nichts und man wusste nicht, was sie vorhat. Und sie meint einfach, sie ist nicht so der Typ dafür. Das wissen wir natürlich, dass sie nicht so der Social-Media-Typ ist und das auch meistens ihre Manager überlässt. Und dass sie auch wirklich nur Rennen verkünden will, wenn sie da startet, wenn sie auch wirklich weiß, dass sie zu 100% fit da an der Startlinie stehen kann und nicht irgendwelche leeren Versprechen geben will. Und deswegen auch wegen Krankheit und Verletzung hat es dann so lange gedauert, bis überhaupt mal was verkündet wurde. Sie hat dann den Volcano-Triathlon auf Lanzarote noch mitgenommen im März, um ja erstmal wieder einen Wettkampf oder so zu machen. Und genau, sie will einfach, ja, sie wollte immer mit 100% an der Startlinie stehen und 100% geben im Rennen, weil sie meinte auch, wenn es nicht um Sieg geht für sie, dann hat sie da eigentlich nichts verloren.
Ja, also finde ich eine krasse Aussage, aber ist wahrscheinlich einfach Typsache.
Ja, das Maximum hat sie auf jeden Fall rausgeholt.
Ja. Wie siehst du das? Immer 100% fit oder geht auch mal Halbgas?
Also ich würde sagen, gerade in ihrer Situation jetzt auch, wo sie nur den Slot hätte validieren müssen, um überhaupt bei der WM teilzunehmen. Ich weiß natürlich nicht, wie schwerwiegend jetzt die Verletzungen waren und die gesundheitlichen Probleme oder so, aber ich würde sagen, wenn es irgendwie gegangen wäre, dann hätte man auch einfach mal eine Langdistanz finishen können. Also natürlich ist es immer cool, wenn man vorne mit dabei ist, aber... sie hätte ja niemand mehr was beweisen müssen. Also sie wissen ja alle, wie gut sie ist und was sie schon alles erreicht hat. Und sie ist ja die amtierend schnellste Frau auf der Triathlon-Langdistanz.
Ja.
Deswegen fänd ich es schon legitim, wenn man da gesagt hätte, okay, ich habe hier gar keine Ambitionen und ich will nur das Ding irgendwie ins Ziel bringen und dann vollen Fokus auf die Hawaii-Vorbereitung legen. Aber ja, wenn einem das eigene Motto oder so die eigene Zielsetzung im Weg steht, ist natürlich schwierig.
Ja, ich erwische mich aber trotzdem dabei oder so als Außenstehende in dem Moment, wenn jemand am Start ist, der eigentlich mehr oder weniger so einen Sieg gebucht hat oder der immer um den Sieg mitkämpft, dass alles andere, dass man dann irgendwie denkt, oh, lief jetzt aber nicht so und dass man dann so vieles in Frage stellt und das ist für die Athletinnen und Athleten selbstbestimmt nochmal eine Spur krasser.
Ja, auf jeden Fall, weil dann wahrscheinlich auch wieder irgendwas von außen kommt, weil vielleicht einer nicht aufgepasst hat oder so und dann fragt, okay, warum war das jetzt so da und da so schlecht und dann eigentlich von vornherein klar war, das war nie das Ziel, irgendwie bei dem Wettkampf mit da vorne dabei zu sein. Bei Sam Laidlaw habe ich mich auch bei der Challenge Rot irgendwie das Gleiche gefragt, vor dem Rennen noch, also weil einfach klar war, dass er nicht fit sein wird und ich ihn tatsächlich, gestehen, dass ich ihn viel weiter hinten gesehen habe in dem Feld.
Ich auch.
Das hat einfach überrascht, weil man dachte, okay, der hat irgendwie nicht so viel trainiert und alles lief scheiße und war krank und dann gewinnt er das Rennen.
Ja, das hat er ja auch sehr transparent gemacht und hat ja auch zumindest gesagt, dass er selbst nichts erwartet hat. So.
Ja, umso erstaunlicher dann diese Leistung und richtig krass auf jeden Fall. Und bei Anna Haug habe ich sie auch in Vitoria habe ich das Rennen, weil es nicht anders ging, ein bisschen am Live-Ticker verfolgt, weil es nicht übertragen wurde. Und sie war immer gut dabei. Also natürlich Julie Deron ist vorne irgendwie weggefahren und es war ziemlich früh klar, dass sie das Rennen gewinnen wird, auch wenn Anna Haug den Marathon durchlaufen würde.
Ja.
Aber dann dachte ich mir, okay, die war jetzt verletzt und krank und das ist immer noch ein richtig stabiles Rennen. Hat sie dann natürlich nicht ins Ziel gebracht, aber... Ja, ich glaube, das hätte man, also fand ich jetzt nicht schlimm, das so irgendwie zu sehen, dass sie jetzt nicht immer an der Spitze ist.
Nee, auf keinen Fall. Es war ja auch 2019, als sie dann Weltmeisterin wurde, ihre Quali in Kopenhagen geholt und sich da auch mit einem Trainingsschuh an die Startlinie gestellt, ja, weil sie da auch eine Fußverletzung hatte vorher und ist das durchgejoggt mehr oder weniger, hat in dem Fall halt gewonnen, aber da ging es ja auch um nur um die Qualifikation und das hat dann geklappt, aber halt so das Minimalprogramm und das wäre in dem Fall halt jetzt das Finish gewesen, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Krasse Weisheit.
Wenn es nicht geht, dann geht es nicht.
Ja,
ja, es geht nicht. Und ja, das war's leider mit der Triathlon-Karriere von Anna Haug.
Ja, also das finde ich auch beeindruckend oder respektabel, die Entscheidung da nichts, also einfach mit sofortiger Wirkung das zu beenden, kein Abschiedsrennen, keine Abschiedstour. Also sie hätte ja jetzt auch sagen können, diese Saison nicht, aber nächste macht sie nochmal eine Abschiedstour mit Rennen, die ihr wichtig sind, just for fun. Aber ich glaube, just for fun ist einfach nicht.
Nee, das würde Anna Haug nicht machen.
Also, das wird einfach nicht passieren. Ja, und jetzt einfach ein klarer Cut. Und ich bin gespannt, wo und wie und in welcher Funktion man sie bestimmt nochmal irgendwie bei einem Triathlon sehen wird.
Ja, bei der Ironman WM in Nizza war sie ja im vergangenen Jahr nach ihrem frühen Ausscheiden noch ein bisschen als Expertin im Fernsehen unterwegs.
Ja, also sowas machen ja viele dann als.
Ist ja bei Jan Frodeno auch so, ja, zum Beispiel.
Genau. Finde ich auch eigentlich immer ganz dankbar, wenn da Leute noch dabei sind, die auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen und da was beitragen können. Ist immer cool.
Ja, krass. Was haltet ihr denn von Anna Haugs Karriereende? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Alle weiteren Informationen natürlich auch auf trimark.de.
Yes.
Das war so die erste Breaking News.
Bestimmt auch noch die eine oder andere Profistimme.
Ja, genau.
Im Nachhinein,
auf jeden Fall.
Die wir da noch nachliefern.
Ein Überblick über alle Langdistanzrennen, die sie bestritten hat, mit Ergebnissen. Alles aufbereitet. Dann, bevor wir zum nächsten Thema kommen, würde ich sagen, machen wir mal kurz ein bisschen Werbung.
Yes. Der erste Presenter der heutigen Folge ist Feels Like. Feels Like kennt ihr schon und heute haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal ein bisschen Feedback vorlesen, was von euch kam, von den Leserinnen und Lesern. Denn Feels Like war schon mal bei uns im Lesertest, der Muscle-Komplex. Was der Hersteller erstmal sagt, nur wer es selbst erlebt, kann die Begeisterung nachvollziehen. So, und 10 Leserinnen und Leser, die hatten diese Möglichkeit, das nachzuvollziehen und hier, ich werde jetzt nicht 10 Feedbacks vorlesen, aber so ein paar ausgewählte auf jeden Fall. Nummer 1. Der Muscle-Komplex riecht leicht nach Menthol, hat eine angenehme Konsistenz und zieht schnell ein. Gerade nach harten Einheiten hatte ich das Gefühl, dass meine Muskeln sich schneller erholt haben und weniger verspannt waren. Kurz und knapp, einfache Anwendung mit überraschend positiver Wirkung. Dann eine Leserin hat geschrieben, ich zweifle immer erst einmal an der Wirksamkeit von Produkten. In diesem Fall bin ich aber positiv überrascht und überzeugt worden. Der Preis ist allerdings knackig. Das muss man zugeben. Das ist ein relativ hochpreisiges Produkt. Dazu steht Feels Like aber auch. In der Gesamtbewertung haben die Leserinnen und Leser 4 von 5 Punkten so ungefähr gegeben. Abzug gab es tatsächlich nur für den Preis. Ihr bekommt hier aber wirklich 100% Wirkstoff. Bis zu 37 Wirkstoffe sind in den Neurokomplexen enthalten von Feels Like. Keine Füllstoffe und dadurch ist das Ganze wirklich sehr ergiebig und so eine 50 Milliliter Packung oder einen Pumpspender, so nennt man das, glaube ich, das ja, reicht auf jeden Fall eine Weile und ich schmiere mir immer so eigentlich einen Pump-Hub, haselnussgroße Menge ungefähr auf beide Beine und das fühlt sich dann schon deutlich besser an als vorher. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr auf feelslike.sport 10% sparen und zwar mit dem Code CL10. Buchstaben groß geschrieben, findet ihr natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. Viel Spaß beim Testen. Ja, Jan, nächste Breaking News. Kam ein bisschen vor Anna Haug, aber ja, auch ein wichtiges Thema.
Auch ein wichtiges Thema, denn es hat sich auch schon ein bisschen angebahnt seit ja, Oktober vergangenen Jahres. Da war die Wahl zum neuen World Triathlon Präsidenten. Schon damals kamen so Gerüchte auf, dass die Wahl wohl nicht komplett mit fairen Dingen zugegangen ist. Jetzt wurde tatsächlich bestätigt vom Internationalen Sportgerichtshof, dass es ja zur Wahlmanipulation kam.
Ja, das Ganze lief so ab, dass so eine, ja, eine Art Wahlliste vorher festgelegt worden ist und eben ja da festgelegt wurde, dass bestimmte Personen gewählt werden sollen und genau die sind es dann auch geworden, also fast alle von den vorher festgelegten.
Genau, Antonio Amirai wurde später zum World Triathlon Präsidenten gewählt, so wie es auch auf dieser Wahlliste vorausgesagt angesetzt wurde.
Ja.
Es hat wohl ein hochrangiges Mitglied des Executive Boards diese Liste ausgearbeitet und andere Kandidaten unter Druck gesetzt, ihre Bewerbung zurückzuziehen und auch mit die Kandidaten eingeschüchtert und mit Suspendierung gedroht.
Genau, und eben, dass sie nie wieder ein Amt bei World Triathlon ausüben dürfen, wenn sie ihre Wahl nicht zurückziehen, beziehungsweise ihre Kandidatur.
Das klingt fair.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist natürlich ein großer Verstoß gegen die Ethikrichtlinien und dürfte jetzt vom Sportgerichtshof sanktioniert werden. Erstmal mit einer Verwarnung. Wir können gespannt sein, ob da noch mehr kommt und wie auch das Amt des Präsidenten künftig besetzt wird, ob Antonio Amirai Arimani zurücktritt oder nicht oder ob er zum Rücktritt bewegt wird.
Wäre nahe zu liegen, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Also weitere Informationen haben wir auch noch nicht, aber ihr findet die ganze Geschichte sehr ausführlich aufbereitet auf trimark.de. Ein Statement von World Triathlon selbst, das steht auch noch aus, das werden wir natürlich nachliefern, aber soweit erstmal die News.
Ja, aber krass, dass so diese Verbandsmanipulation, wie man sie vielleicht von FIFA oder UEFA kennt, jetzt auch in so Nischensportarten angekommen ist.
Ja.
Wie Triathlon. Also irgendjemand will immer die ganze Macht haben.
So ist es leider. Frage ich mich auch, was die Beweggründe sind. Also weiß ich nicht, beim Fußball ist es am Ende immer das Geld.
Also wahrscheinlich ist es auch hier immer das Geld.
Wahrscheinlich ist es sowieso immer das Geld, aber im Fußball ist halt dann nochmal deutlich mehr im Spiel.
Ja, das Wahlergebnis bleibt jetzt erstmal formal bestehen und wir sehen dann, wie es sich weiterentwickelt. Dazu natürlich auch in den kommenden Tagen oder Wochen alles weitere auf trimark.de.
Ja. Haben wir noch weitere News?
Das war es erstmal mit den ganzen Breaking News.
Also es ist... finde ich auch relativ kompliziert, das so darzulegen. Aber wie gesagt, auf Trimark findet ihr das nochmal verständlich aufbereitet. Und genau, soweit erstmal dazu. Wir könnten noch zu unserem zweiten Presenter kommen, bevor wir aufs vergangene Wochenende einmal blicken.
Das machen wir doch einmal.
Und zwar ist der zweite Presenter dieser Folge unser lieber Kollege Markus Baranski mit seinem Baranski-Shop. Eine Woche lang bekommt ihr 10% Rabatt auf gewachste Ketten. Der Code, finde ich immer sehr schön, was Markus sich da ausdenkt, ist fettfrei. Relativ leicht zu merken. Markus hat nämlich mehr als 10 Jahre Erfahrung mit gewachsten Ketten. Er entfettet die Kette zunächst mit, wie macht er das eigentlich? Auf jeden Fall extrem gründlich und in mehreren Schritten, dass da wirklich gar nichts mehr vom herstellerseitig verwendeten Produkt dran ist.
Mit einem Ultraschallgerät.
Ultraschallgerät, so. Mehrmals, in mehreren Durchgängen, genau. Dann kommt das Ganze ins Wachsbad. 2 verschiedene Wachse bietet er mittlerweile an und das Dry Fluid Heißwachs, das gibt es exklusiv bei ihm im Baranski-Shop. Wer dort bestellt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, der muss sich selbst keine Gedanken mehr um das Tuning machen. Das finde ich persönlich ganz angenehm und kann sich da sicher sein, dass das Rad am Ende auf jeden Fall schneller fährt. Markus hat in seinem Blog Fratzengeballer außerdem auch allerlei Tipps parat, wenn ihr selbst da mal Hand anlegen wollt. Ich gebe das Ganze vertrauensvoll in seine Hände und bestelle mir da die Ketten immer und muss sie dann am Ende nur noch montieren. Das finde ich ganz angenehm, aber... Genau, ihr könnt auch Privatsprechstunden bei ihm buchen und da ihn fragen, was das richtige Produkt für euch ist oder ja, euch das Wachs bei ihm bestellen, falls ihr das selbst machen wollt. Genau, Code fettfrei, eine Woche lang 10% auf die fertig gewachsenen Ketten sparen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, am Wochenende ist auch ein bisschen was passiert.
Am Wochenende ist auch ein bisschen was passiert. Der Ironman Lake Placid war nämlich in New York, im Bundesstaat New York, nicht in New York City.
Schade eigentlich.
Ja, das wäre auf jeden Fall auch mal. Es gab mal einen Triathlon in New York City, glaube ich, auf jeden Fall. Ich weiß, den gibt es aber nicht mehr, ne?
Ich glaube nicht.
Das wäre auf jeden Fall ein Bucketlist-Rennen. Ja. Auf jeden Fall.
Langdistanz vermutlich schwierig. Man müsste sehr viele Runden um den Central Park oder so fahren und dann laufen. Aber so die Bilder von der Location, das sah schon richtig geil aus.
Der Ironman
und überhaupt nicht nach New York.
Der Ironman Lake Placid war natürlich die aktuellste Station von der Ironman Pro Series. Es ging also wieder um 5000 Punkte für die Wertung bei Frauen und Männern. Gewonnen haben Matthew Markert und Solveig Löfseth. Bei den Streckenrekord. Und Solveig Löfseth hat ihren ersten Langdistanzsieg eingefahren. Nachdem sie in Hamburg ja schon den Rookie-Rekord aufgestellt hat, also
ja, das war ja da
ein starkes Jahr für sie.
Schon sehr absehbar, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis sie eine Langdistanz gewinnt. Und ja, überrascht mich jetzt nicht, dass es schon so bald dazu gekommen ist.
Das stimmt. Bei den Frauen, Lisa Perterer ist Platz 2, Marta Sanchez auf 3 ins Ziel gekommen, Tamara Jewett auf 4 und Holly Lawrence auf 5. Lisa Perterer hat das Rennen ja auch lange angeführt, wurde dann schließlich auf dem Marathon ja abgefangen. Aber auch für Lisa Perterer irgendwie so ein richtig starkes Jahr bis jetzt.
Ja.
Mit ihren Auftritten bei der T100 und beim Ironman Texas ja schon richtig erfolgreich dabei gewesen. Jetzt auch in Lake Placid. Rennen in Amerika liegen ja anscheinend und ein großes Rennen in Amerika kommt ja noch im Oktober.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch gespannt, was sie da reißen kann. Aber kann man auf jeden Fall sagen, dass sie auf den längeren Distanzen angekommen ist. Und dass ihr ja gut zu liegen scheint. Sie hatte noch eine Zeitstrafe und dann das trotzdem so ins Ziel zu bringen, ist auf jeden Fall echt stark.
Auf den längeren Distanzen angekommen, da sind wir eigentlich schon direkt bei Holly Lawrence.
Ja.
Die längere Distanzen, sagen wir mal die Langdistanz, auf der Mitteldistanz war sie ja schon länger unterwegs und auch da sehr erfolgreich, hat vor einem Jahr ihr Kind bekommen oder hat eine Mutterschaftspause eingelegt, ist dieses Jahr quasi, hat ihr Comeback gefeiert bei den T100 in San Francisco, war da schon richtig stark unterwegs und jetzt auch ihre erste Langdistanz absolviert. Ironman Rookie, erste Langdistanz in Lake Placid und direkt Platz 5. Das sah zwischendurch sogar noch ein bisschen vielversprechender aus. Beim Marathon, die zweite Hälfte, hat sie, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Oder sie hat, die hat sie ein bisschen hops genommen. Aber trotzdem die Kona-Quali eingefahren.
Ja. Also herzlichen Glückwunsch dazu und ich finde wieder ein Beweis, wie stark man nach so einer Geburt zurückkommen kann. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das geht und wie das geht, aber das haben ja echt schon mehrere Profiathletinnen bewiesen, dass das irgendwie so einen Schub gibt nach vorne.
Auf jeden Fall, also prominentes Beispiel natürlich Daniela Bleimehl, bei der es bald auch soweit sein dürfte.
Ja, ich meine Ende September.
Ja. Und auch sie hat natürlich vor, wieder in den Profisport zurückzukommen.
Ja.
Also dann auch direkt die Kona-Quali, nein, kein Druck. Genau, bei den Männern, Matthew Markert hat gewonnen. Ich habe es schon angesprochen, sein zweiter Ironman-Sieg schon in diesem Jahr. Nachdem er schon den Ironman Cairns gewonnen hat, Christian Höhenhaug wieder auf Platz 2. Auch da richtig, richtig gut. Seinem starken Auftritt beim Ironman Frankfurt, wo er auch den zweiten Platz belegt hat. Und dann ist er ja am vergangenen Wochenende dann auch noch, also vor dem vergangenen Wochenende war Lake Placid, davor das Wochenende, ist er noch beim 73 Swansea gestartet, ist da Fünfter geworden. Also jetzt Back-to-Back-Rennen dann noch gemacht mit Lake Placid schließlich obendrauf und dann wieder den zweiten Platz einzufahren. Eine richtig konstante Leistung und ich weiß nicht, der ist auf dem Rad so stark. Für mich ist er irgendwie mittlerweile, auch wenn er so weitermacht, für Nizza mindestens auf jeden Fall ein Top-5-Kandidat geworden.
Ja, auf jeden Fall, spätestens nach der Leistung in Frankfurt. Matthew Marquardt hat nach dem Rennen auch gesagt, dass gerade das Radfahren auf WM-Niveau war und da richtig gute Leute am Start waren. Und was ich wieder irgendwie eindrucksvoll finden, dass dieses Rennen in Lake Placid, dass das auch ganz schön Bewegung so in die Pro Series gebracht hat und da einige Athletinnen und Athleten richtig, richtig weit nach oben geklettert sind. Also zum Beispiel Matthew Marquardt mit dem Sieg jetzt einfach mal um 13 Plätze nach oben und sich da jetzt auf Platz 2 geschoben hinter Leon Chevalier, der Vierter geworden ist in Lake Placid. Ja, und Christian Blumenfeld jetzt erstmal auf Platz 3 verdrängt hat.
Dazu muss man aber auch sagen, die haben natürlich schon jetzt 3 Ironman-Rennen in die Wertung eingebracht. Bei Christian Blumenfeld steht die eine Langdistanz, der die Ironman-WM noch aus, dann dürfte das Ranking wieder anders aussehen, aber ja, auf jeden Fall. Christian Höhenhaug, Matthew Marquardt und Leon Chevalier auf den Plätzen 1, 2 und 4 im Moment. Also es lohnt sich immer wieder mal noch ein Rennen vielleicht einzuschieben, wo sich Punktmitnahmen irgendwie noch bezahlbar machen können.
Ja, und auch, dass man gar nicht unbedingt auf dem Podium landen muss. Also auch Tamra Jewett ist um 11 Plätze nach oben geklettert, ist jetzt in den Top 10 der Pro Series, eben mit dem 4. Platz von Lake Placid und Lisa Perterer auf Platz 7. Also das, lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn das natürlich am Ende der Saison anders aussehen wird, aber da können bestimmt einige noch was mitnehmen.
Aus deutscher Sicht, Laura Jansen ist im Frauenrennen 7. geworden. Den Kona-Slot hatte sie aber schon seit dem Ironman Südafrika sicher, also da nichts verpasst oder so, sondern nochmal ein gutes Ergebnis, einen guten letzten Test vor der WM eingefahren. Und bei den Männern ist Sven Wies 22. geworden, Yannick Fischbach ist 23. geworden und war nicht noch Leonard Arnold am Start? Nein, doch, der ist nicht ins Ziel gekommen.
Okay.
Also keine Kona-Quali für ihn.
Ja, wahrscheinlich ist das Thema jetzt auch noch durch. Also er könnte noch Kopenhagen machen. Das ist die letzte Chance für die Profimänner. Aber das muss man sich dann auch überlegen. Je nachdem, wann er ausgestiegen ist, wäre natürlich eine Option.
Genau. Du hast angesprochen, der Ironman Kopenhagen für die Männer. Die letzte Chance für einen WM-Slot bei den Frauen ist der Ironman Kalmar. Haben wir gerade schon im Bezug auf Anna Haug drüber gesprochen.
Genau. Beide am gleichen Wochenende, 16. und 17. August.
Die letzte Chance für Slots. Slots gibt es auch bei dem nächsten Rennen, über das wir sprechen werden. Aber vorher machen wir noch einmal kurz Werbung.
Der nächste Presenter der heutigen Folge ist Ryzen. Dazu muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Ich würde davon ausgehen, dass alle, die hier zuhören, schon mal was von Ryzen gehört haben, der Bekleidungsmarke aus Köln. Ja, Ryzen schafft die Balance zwischen Funktionalität, Design und bewusstem unternehmerischem Handeln. Die setzen auf eine faire Herstellung der Produkte in Europa. Die sind hochwertig verarbeitet und langlebig und sie verfolgen innovative Ansätze in der Produktentwicklung. Zum Beispiel durch recycelte oder biologisch abbaubare Stoffe, stetige Verbesserung bestehender Produkte auf Grundlage vom Feedback der Kundinnen und Kunden anstatt Saisonkollektionen. Genau, also das Ganze wird dann eben stetig weiterentwickelt und es gibt nicht jedes Jahr eine komplett neue Produktpalette, sondern die bestehenden Produkte, die haben dann nochmal das eine oder andere Feature mehr oder sind anders verarbeitet. Zu den Produkten und Partnerschaften kann man noch was sagen. Nahezu alle Produkte werden in Europa hergestellt mit einer engen Zusammenarbeit und persönlichen Beziehung zu den jeweiligen Produktionspartnern. Der Fokus liegt auf Transparenz und fairen Arbeitsbedingungen. Ryzen ist B Corp zertifiziert. Das bedeutet, das Unternehmen übernimmt nachgewiesen gesellschaftlich und ökologische Verantwortung. Es verpflichtet sich zu nachhaltigem Handeln über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Dann habe ich die Langlebigkeit ja schon angesprochen. Das Ganze erreicht Ryzen, weil sie einen Reparaturservice anbieten. Das bedeutet, wenn ihr euch zum Beispiel einen Einteiler oder eine Laufhose oder eine Regenjacke kauft und die sollte wider Erwarten kaputt gehen, dann könnt ihr das zu Ryzen einschicken und bekommt das Ganze repariert wieder zurück. Genau. Einfach einschicken und die werden dann repariert statt ersetzt, was natürlich in puncto Nachhaltigkeit ein großer Pluspunkt ist. Dieses Refurbished-Programm, also wenn euch was nicht passt oder nicht gefällt, dann könnt ihr das zurückschicken und das wird dann aber nicht entsorgt oder so, sondern es wird dann nochmal aufbereitet und dann an eure Nachfolger sozusagen weiterverkauft zu einem günstigeren Preis. Genau, damit schafft Ryzen einen Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Reduktion von Abfall. Wir haben natürlich auch einen Rabattcode für euch und zwar könnt ihr mit dem Code CARBON10 10% auf die gesamte Ryzen-Kollektion sparen. Davon ausgenommen sind limitierte oder bereits reduzierte Produkte. Soll ich Ryzen nochmal buchstabieren, Jan?
Gerne.
Okay. Kennt ihr wahrscheinlich auch, das Ganze leitet sich von Horizon ab, aber wird ein bisschen anders geschrieben, nämlich mit R-Y-Z-O-N. Genau. Alle Informationen gibt's in den Shownotes.
Der Ironman Leeds ist nämlich noch am Wochenende.
Genau. Kein Pro-Series-Rennen.
Kein Pro-Series-Rennen und auch ein reines Männerrennen, wie schon ja beim Ironman Frankfurt der Fall. Sam Laidlow steht mal wieder auf der Startliste, der seinen Slot noch validieren muss für die Ironman WM. Die Challenge Rot hat dafür leider nicht gereicht.
Nee, das hat nicht
gereicht. Ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht doch noch reichen würde, nachdem er schon in Vitoria ja im vergangenen Jahr disqualifiziert wurde und dann lange nicht klar war, ob das Rennen trotzdem als Validierungsrennen gilt für die Ironman WM, wo Ironman dann am Ende nochmal ein Auge zugedrückt hat und die Regularien dementsprechend angepasst hat.
Oder veranstalterübergreifend geht es wahrscheinlich.
Ja, die
nicht.
Regularien entsprechend ausgelegt hat, dass das Rennen doch noch gelten kann. Die Triathlon-Welt hat spekuliert, ob die Challenge Rot das dafür zählen kann. Das tut sie nicht. Er muss nochmal bei einem Ironman an den Start und das macht er jetzt am Wochenende beim Ironman Leeds. Glaubst du, der kann da irgendwie nochmal um den Sieg kämpfen oder ist es eher so ein Rennen für ihn, wo er nur validieren muss?
Ei, das wäre möglich. Also Option 1 wäre, dass ihm Rot jetzt so viel Rückenwind gegeben hat, dass er da halt jetzt diese Leistung nochmal irgendwie bestätigen will. Gleichzeitig muss er das natürlich nicht, sondern wird in Nizza maximal performen wollen. Naja, und einen Ironman muss man auch erstmal ins Ziel bringen. Es ist jetzt nicht allzu viel Zeit seit Rot vergangen. Er war dann nicht in absoluter Topform am Start und hat halt einen rausgehauen. Ich weiß es nicht. Also ich würde ihn nicht zwangsläufig als absoluten Top-Favoriten zählen, aber ja, nach Rot sage ich gar nichts mehr. Also ich würde mich, wäre auch nicht mega überrascht, wenn er gewinnt.
Ja, dann sind natürlich noch viele Profis am Start, die noch einen Slot haben wollen. 3 Stück gibt es insgesamt. Kieran Lindas ist einer davon, der in Frankfurt leider das verpasst hat, sich da den Slot zu sichern. Das will er jetzt nachholen. Leon Chevalier war schon in Lake Placid am Start, steht ja auch nochmal auf der Startliste, aber ich glaube, den können wir getrost übergehen. Der ist auch eh schon qualifiziert.
Ja.
Joe Skipper wird, endlich mal wieder in Großbritannien eine Langdistanz machen, aber auch er hat schon den Slot. Braden Curry ist am Start und Anno Giu, zu dem wir eine lustige Story zu erzählen haben, denn
für ihn nicht ganz so lustig,
für ihn nicht ganz so lustig
zum und Zuhören schon.
Ich habe auch gerade gesagt, er wird starten, er wird tatsächlich nicht starten, denn Anno Giu ist leidenschaftlicher Bastler und hatte mit einer Schere beim Basteln einen kleinen Unfall und hat sich ja seine Daumensehne etwas angerissen. Und deswegen wird es leider für ihn keinen Start beim Ironman Leeds geben. Ist auch ein kurioser Absagegrund.
Hat es wahrscheinlich noch nie gegeben. Vielleicht müssen wir eine Triggerwarnung voranstellen hier.
Ja, er hat seine malträtierte Hand bei Instagram gepostet. Also wenn ihr nicht so gerne Narben oder Blut seht, guckt euch das nicht an. Für alle anderen, die ja was zu schmunzeln haben wollen, vielleicht auch. Auch wenn es für ihn natürlich nicht so schön ist und er dadurch auch die Quali nicht in Angriff nehmen kann und somit auch die WM verpasst, ziemlich bitter.
Ja, das ist extrem bitter. Also da kann man sich eher mit einer Überlastungsverletzung oder mit einem Infekt oder so, das wäre zwar auch bitter, wenn man dadurch die Quali verpasst, aber wegen einem Unfall beim Basteln, ja, könnte mir nicht passieren auf jeden Fall.
Ich kenne auch gar nicht so viele Triathleten, die irgendwie oder von denen bekannt ist, dass die noch irgendwie so ein ausgefallenes Hobby haben. Ich habe mit Jelle Gehns irgendwie mal darüber gesprochen und der meinte, er hat gar keine Zeit irgendwie für noch ein Hobby nebenbei zu haben.
Ja.
Von vielen kennt man das ja irgendwie, dass sie gerne guten Kaffee machen und guten Kaffee trinken, dass das so ein bisschen Hobby geworden ist,
ja.
Home Barista zu sein.
Das ist ja auch Mittel zum Zweck. Also ich könnte mir dann sowas wie Stricken oder Häkeln noch vorstellen, wenn man sowieso auf der Couch liegt, aber ja. Selbst das ist dann manchmal zu viel.
Das stimmt, dann lieber einfach so regenerieren.
Ja. Ich weiß, dass jetzt beim Nationalteam der Frauen, dass da eine leidenschaftliche Häklerin dabei ist, die auch das Maskottchen gehäkelt hat und so. Und der eine Turmspringer, der immer gestrickt hat in den Pausen, aber bei Triathleten ist mir da auch nichts bekannt.
Aus Deutschland am Start noch in Leeds ist Ruben Zipunke, der auch natürlich auf den WM-Slot aus ist, der auch noch nie bei einer Ironman-WM am Start war.
Ja, das bin ich gespannt. Also 3 Slots finde ich tatsächlich relativ viel. Es ist jetzt auch kein mega großes Feld. Vor allem, weil da ja einige dann gar keine Rolle am Ende spielen, sondern die gucken halt auf die Platzierung. Aber die Slots, das kann auch einigermaßen weit nach unten gehen noch.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch für Ruben Zipunke könnte das dieses Jahr das erste Mal der Fall sein. Er hat es natürlich schon in der Vergangenheit öfters versucht. Ist immer, leider gescheitert. Seitdem er auf der Langdistanz gegangen ist beim Ironman Switzerland, hat er es erstmals versucht 2023, wo er den 11. Platz belegt hat und somit den Slot verpasst hat. In Frankfurt wurde er letztes Jahr 26. In Vitoria hatte er dazu noch ein DNF. Also vielleicht ist es dieses Jahr endlich mal soweit, dass wir ihn bei einer Langdistanz bei der WM sehen.
Ja, das wäre gerade in Nizza bestimmt relativ interessant auf der Radstrecke.
Auf jeden Fall, er ist ein starker Radfahrer und könnte da, glaube ich, schon das Rennen auf jeden Fall beeinflussen. Aus Deutschland generell irgendwie schon richtig viele Athleten für die WM qualifiziert. Wir haben Andi Dreiz, wir haben Wilhelm Hirsch, Jan Stratmann, Patrick Lange, Dominik Sovia, Jonas Hoffmann, Jonas Schomburg, Paul Schuster, Finn Große-Frese, Johannes Vogel. Also so viele deutsche Athleten hatten wir in den letzten Jahren noch nicht.
Das wird viele Interviews geben im Vorfeld.
Das stimmt. Da mache ich mich schon mal drauf gefasst. Und auch bei den Frauen haben wir mega viele einfach am Start. Laura Philipp, Henrike Güber, Anne Reischmann, Laura Jansen, Jana Uderstadt, Merle Brunet, Julia Scala, Jenny Jendrischek und Leonie Konchala.
Ja, zum Teil ja auch Athletinnen, die noch nie bei einer WM am Start waren und da jetzt ihre Premiere feiern. Also das ist echt cool.
Viele Athletinnen auch, die nebenbei berufstätig noch sind.
Ja, Leonie Konchala zum Beispiel hier aus Hamburg.
Merle Brunet,
Henrike Güber auch berufstätig, also
richtig starke Leistung.
Das finde ich total krass, wie das geht, dass man sich da qualifiziert, weil da geht es halt ohne eine Top-Platzierung am Ende dann doch nicht, selbst wenn die Slots weit nach unten gereicht werden.
Das ist richtig und natürlich freuen wir uns immer über noch mehr Deutsche bei WMs und freuen uns natürlich auch, wenn es für Ruben Zipunke klappen sollte. Aber wir wollen auch nicht zu viel über den Ausgang des Rennens reden, denn das steht ja alles noch an.
Genau, da können wir nur in die Glaskugel blicken und das können wir noch nicht.
Das können wir nur mutmaßen. Aus Deutschland ist noch Samuel Böttinger am Start. Das ist der Ironman Leeds und danach ist irgendwie erstmal so ein bisschen vielleicht doch Sommerloch.
Ja, dann kommt London T100 als nächstes.
Genau, aber das ist erst am 9. August, also ein bisschen.
Genau, und dann eben Mitte August die letzten beiden Quali-Rennen.
So ist es.
Ja, Jan, es war relativ gut gefüllt, auf jeden Fall mit einigen News.
Viel zu besprechen. Ja. Wie gesagt, alles weitere zu Anne Haug, zu den Manipulationsfällen bei World Triathlon und natürlich die Wochenendrückblicke und Wochenendvorschauen findet ihr alles auf trimark.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.